Willkommen zu Maidons Meinung heute am Tag der NVIDIA-Bilanzvorlage. Hallo Alfred.
Hallo, das ging ja schnell.
Das ging ja kurz und knapp. So schnell. Das wird das Thema wahrscheinlich des heutigen Tages oder Abends dann sein. Zahlen gibt es ja erst nachbörslich unserer Zeit. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Wir starten erstmal kurz mit dem Blick auf den Gesamtmarkt. Wir sehen gleich den S&P 500 und auch gleich noch den Nasdaq 100. Ja, die Standardwerte waren zuletzt ein bisschen stärker. Die Tech-Werte haben ein bisschen gelitten in den letzten Tagen. Wie schätzt du die Lage hier ein?
Ja, man sieht, das ist so ein bisschen, man läuft so gegen eine Wand beim Index. Es geht nicht mehr so recht voran, nachdem wir im Herbst noch eine schöne Rallye hatten nach der Wahl von Donald Trump. Das hat so verschiedene Faktoren. Es ist so ein bisschen auch die Angst vor der eigenen Courage, Verunsicherung im Markt, die eigentlich ja jetzt gar nicht so begründet ist. Es gab ein paar schwächere Wirtschaftsdaten von den Konsumenten, die nicht mehr ganz so begeistert sind. Dann gibt es die Sorge, dass die Zinsen eben dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr gesenkt werden. Also das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen, aber es ist doch vieles auch hausgemacht. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Gerade im Bereich Technologie sind, ja, es kommen Stimmen auf den Markt, die warnen oder negativ sind, ohne wirklich begründet zu sein. Und das ist eigentlich wiederum ganz gut, wenn nämlich die Stimmung vorsichtig ist, zögerlich ist. Das bedeutet, dass viele doch nicht im Markt drin sind. Das haben auch viele Hedgefonds in den letzten Monaten Tech-Werte verkauft. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber im Moment sieht es aus, als wenn der Gesamtmarkt nicht mehr weiterläuft. Und Tech-Aktien sehen wir gleich. Die sind sogar, ja, ich will nicht sagen in Gefahr, aber es sieht schon sehr unangenehm aus. Das ist der Nasdaq 100, der Nasdaq Composite droht sogar hier nach unten durchzurutschen. Also so ein bisschen gefährlich ist es schon, aber wie gesagt, die Stimmung ist doch schlechter als die Lage und das wiederum lässt mich hoffen, dass das auch schnell wieder drehen kann.
Dann kann man vielleicht auch positiv überrascht werden, wenn man keine hohe Erwartungshaltung hat.
Genau.
Und da sind wir schon beim nächsten Thema, bei NVIDIA, bei der Zahlenvorlage. Da scheint die Erwartung auch nicht so hoch zu sein seitens der Anleger. Zuletzt hat die Aktie auch wieder ein bisschen abgegeben, weil eben heute die Zahlen kommen und man ist vorsichtig im Vorfeld offenbar.
Ja, absolut. Das ist genau das Thema. Es gab ja vor Ende Januar dieses Deep Sea Crash, kann man schon fast sagen. Und jetzt gab es wieder so eine negative Meldung. Und zwar haben die Analysten von TD Cowen am Freitag letzter Woche, als dieser Abwärtstrend bei den Tech-Werten losging, gesagt, dass Microsoft angeblich Mietverträge über Rechenzentren gekappt hat, nicht verlängert hat, im Bereich von mehreren 100 Gigawatt, also schon in einer ordentlichen Größenordnung. Und das hat wiederum Sorgen aufkommen lassen, dass diese KI-Investitionen vielleicht doch nicht so stark stattfinden werden, wie gehofft oder wie gedacht, wie geplant. Microsoft hat dann relativ schnell das Ganze nicht dementiert, aber gesagt, man hält an den Investitionen fest, 80 Milliarden Dollar in diesem Geschäftsjahr, also bis Ende Juni, was doch eine ganz schöne Hausnummer ist. Dann gab es auch viele andere Firmen, Apple will 500 Milliarden Dollar investieren. Also diese Studie, dass die Mietverträge nicht verlängert worden sind, hat viel für Unruhe gesorgt. Aber eigentlich hat sich überhaupt nichts geändert. Die Investitionen sind nach wie vor hoch. Sie müssen auch hoch sein. Und das wird letztendlich oder hat auch sicherlich im letzten Quartal NVIDIA beflügelt. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung doch ein bisschen zu tief ist.
Wir können natürlich noch über die Zahlen sprechen, heute Abend gibt es die, aber wir können mal ein bisschen in die Vergangenheit auch gucken, wie die Aktie reagiert hat, wenn Zahlen vorgelegt wurden, wie überhaupt die Zahlen ausgefallen sind. Hier erstmal gewinnen die Aktien.
Also erstmal ist natürlich klar, NVIDIA als wertvollster Konzern der Welt hat natürlich ein unheimliches Gewicht auf den Gesamtmarkt. Und man sieht es, in den letzten Quartalen waren die Ergebnisse, der blaue Balken sind die tatsächlichen Zahlen, die schwarzen Balken die Erwartungen, das ist der Gewinn pro Aktie. Die Erwartungen wurden regelmäßig übertroffen. Das ist bei NVIDIA fast schon Standard. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann NVIDIA das letzte Mal die Zahlen verfehlt hat. Aber bei NVIDIA ist es immer so, die Zahlen müssen auch immer deutlich besser sein als die Erwartungen. Sonst wird es schwierig für die Aktie. In diesem Quartal 85 Cent pro Aktie erwartet. Und ja, daran wird man sich messen lassen, wie dann die Aktie reagiert. Und natürlich geht es auch um den Ausblick. Auch das ist immer ganz wichtig, wie NVIDIA auf das laufende und auf das laufende Quartal und auf das laufende Jahr schaut.
Und da sehen wir die Überraschungsquote, sage ich jetzt mal, wenn Zahlen vorgelegt wurden, wurde
jetzt schon. Die letzten vier Quartale, da sieht man eigentlich immer, die Ergebnisse wurden immer so zwischen 8% und 16% übertroffen. Und in diesem Bereich sollte es sich bewegen, sonst wird es eben schwierig. Und die Aktie ist ja auch bekannt dafür, dass sie nach Zahlen extreme Kursausschläge hat. Das sehen wir jetzt, glaube ich, gleich. Genau. Das sind schon sehr dramatische Bewegungen, die es da gegeben hat. NVIDIA hat ja die beiden Rekorde, den größten Kursgewinn in Milliarden Dollar und den größten Kursverlust an einem Tag. Und ja, das hier war der größte Kursgewinn, das war Anfang 2024, da ist die Aktie nach den Zahlen über 20% gestiegen. Und es gab aber auch schon mal Abschläge von ja, bis zu 10% nach den Zahlen. Aber man sieht, in der Regel oder oftmals ist die Reaktion nach den Zahlen doch eher positiv und das auch zum Teil sehr deutlich.
Rechnest du denn, wir haben keine Glaskugel, aber so grundsätzlich eher jetzt mit einer positiven Überraschung?
Heute? Ja, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist ja relativ niedrig. Man ist sehr skeptisch geworden gegenüber der KI-Branche, was ich, wie gesagt, nicht ganz nachvollziehen kann, was auch vielfach an Sachen liegt, die ja einfach nur gefühlt sind und nicht real. Insoweit glaube ich, wenn jetzt endlich mal wieder Fakten kommen, gerade vom größten KI-Konzern der Welt, dann wird das auch den Markt bewegen. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass die Erwartungen übertroffen werden, dann das Geschäftsplan wieder läuft. Das wird man dann heute Abend hoffentlich sehen.
Ja, in rund 10 Stunden ungefähr wissen wir, da liegen die Fakten auf dem Tisch. Palantir, ja, da sehen wir ein paar Fakten jetzt gleich auf deiner Seite des Charts. Die Aktie ordentlich abgestürzt. Zuletzt kann man schon nicht mal wirklich von der, also Konsolidierung ist es nicht mehr, das ist eine starke Korrektur, oder?
Ja, ich meine, wir hatten ja nach den Zahlen von Palantir, die ja wirklich gut waren, ich will jetzt nicht sagen sehr gut, aber gut, ist die Aktie ja geradezu explodiert. Jetzt hat man eben diesen Überschwang, wie man ihn vielleicht nennen kann, wieder abgebaut. Man muss wissen, Palantir ist bewertet mit dem über 50-fachen Umsatz für dieses Jahr und hat einen KGV von 150, 160. Also immer noch nach diesem Kurssturz, das sind Bewertungen, die immer noch extrem sind. Und das Problem, was ich so ein bisschen bei Palantir habe, ist, dass die Firma eben, also wenn ich solche Bewertungen habe, dann muss ich auch wachsen mit 100% oder mehr. Aber Palantir wächst mit etwas über 30%. Und das ist in Relation zu der Bewertung einfach zu wenig. Und darum glaube ich, dass das war sicherlich noch nicht an Korrekturpotenzial. Da ist, glaube ich, durchaus noch mehr zu erwarten. Also das wäre jetzt keine Aktie, die ich unbedingt auf dem Radar haben würde. Und auch jetzt nicht nach dieser Korrektur, die eigentlich nur diese Spitze wieder abgebaut hat.
Das ist immer das berühmt-berüchtigte fallende Messer, in das man eben nicht greifen sollte.
Ja, man kann natürlich jetzt sagen, hier hat man dann irgendwo im Bereich 70 wieder eine Unterstützung. Aber auch da würde ich mich schwer tun, die Aktie zu kaufen. Dann würde ich tatsächlich lieber Nvidia nehmen als soliden Chiphersteller mit einem günstigen oder relativ günstigen KGV von 30 im Vergleich zu Palantir. Und mit mehr Wachstum auch noch als Palantir.
Wir schauen auf Supermicrocomputer. Die haben sich quasi nochmal gerettet, oder ihr Listing im Nasdaq gerettet. Da war gestern Deadline. Man hat dann gerade kurz vor Ablauf dann doch noch die Bilanz für 2024 vorgelegt.
Genau, man hat ja eine Verlängerung der Frist beantragt. Und der letzte Termin war der 25. Februar, also gestern. Und während der Börsenzeit gab es den Bericht noch nicht. Dann ist die Aktie auch mal 11% gefallen. Aber als dann die Zahlen oder der Bericht nach Börsenschluss kam, ging es dann 20% nach oben. Also man sieht extreme Kursausschläge, aber ich will nicht sagen, es geht hier um Leben und Tod. Aber es ist so, wenn diese Quartalsberichte oder der Jahresbericht nicht veröffentlicht worden wäre, wäre ein Delisting angestanden. Das heißt, die Aktie wäre vom Handel ausgesetzt worden oder verschwunden. Und das wäre natürlich alles andere als gut. Insoweit ist man jetzt erstmal gerettet, aber dennoch tue ich mich immer schwer mit Firmen, die rechtliche Probleme haben, die Zahlen zu spät vorlegen. Wirtschaftsprüfer ist ja gegangen von Supermicro. Und das sind alles Sachen, die man nicht haben muss. Und deswegen würde ich solche Aktien auch nicht unbedingt haben wollen.
Okay. Also wird weiter gemieden. Dann schauen wir jetzt aufs Thema Krypto ganz allgemein. Der Bitcoin war auch oder ist stark unter Druck geraten in dieser Woche. Hat natürlich dann auch, wir sehen noch den langfristigen Chart. Habe ich ganz vergessen, Supermicro 5
Jahre. Ja, stimmt. Ja, da sieht man mal, die Aktie hat viel Spaß gemacht, aber jetzt auch viel Ärger. Und ich bin mal gespannt, ob tatsächlich jetzt diese Vorlage der Bilanz da wieder richtig Schwung reinbringt. Ich wage es mal zu bezweifeln. Also klar, 20% gestern nachbörslich, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ob man noch mal in Richtung 100 kommt, wo man schon mal war, das sehe ich eher nicht. Dann jetzt aber von Supermicro zu Micro. Nee, ohne Micro.
Nur noch Strategy, ganz genau. Das Micro hat man mittlerweile abgelegt.
Strategy hat das Micro rausgeschmissen. Dass man sich nicht Makro genannt hat, wundert mich eigentlich. Der Tom Saylor ist doch bekannt für sehr
optimistisch. Er hat auch wieder Milliarden oder Millionen in den Bitcoin investiert zuletzt. Die Aktie ist trotzdem unter Druck.
Schon Milliarden. Nochmal zwei Milliarden.
Richtig. Ja. 20.000 Bitcoin, ich weiß nicht wie viel, aber sehr, sehr viele.
Man hat jetzt auf jeden Fall 499.000 Bitcoin, habe ich nochmal nachgeschaut. Einen Gegenwert von 42 Milliarden Dollar Und der Börsenwert ist bei 75, also immer noch ein ordentlicher Aufschlag im Vergleich zu den Bitcoin-Beständen.
Trotz des Rücksetzers.
Ja, genau. Obwohl die Aktie ist jetzt tatsächlich, ich glaube, in der Spitze war Strategy fast dreimal so viel wert wie die Bitcoin-Bestände. Das war ungefähr hier auf dem absoluten Hoch von weit über 400. Jetzt ist der Bitcoin gefallen, aber nicht so stark wie MicroStrategy. Die Aktie ist doch stärker unter Druck gekommen. Das heißt, dieses Aufgeld ist runtergegangen. Die Frage ist, wo ist Strategy fair bewertet? Erstens. Und die zweite Frage ist, wie geht es beim Bitcoin weiter? Denn der Bitcoin ist jetzt unter 90.000 gefallen. Das war eine recht wichtige Marke. Rein vom Chart könnte es jetzt nochmal runtergehen bis 70.000 Dollar. Und dann sehen wir natürlich auch MicroStrategy deutlich tiefer. Also mein Rat ist, wer auf den Bitcoin spekulieren will, sollte lieber den Bitcoin direkt kaufen oder als ETF, ETP oder als von mir auch als Hebelprodukt. Denn es ist einfach zu viel. Warum soll ich 80% Aufgeld zahlen, wenn ich den Bitcoin noch 1:1 kaufen kann? Insoweit lieber den Bitcoin direkt.
Oder du hast jetzt zuletzt eigentlich immer gesagt, man kann auf die Bitcoin Group setzen.
Ja.
Gilt das noch oder auch nicht mehr so ganz?
Gute Frage. Also wenn man sich das anschaut, dann stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Denn die Aktie hat gerade zuletzt kräftig an Wert verloren. Und zwar bevor der Bitcoin unter 90.000 Dollar gefallen ist, ist die Aktie schon schwer unter Druck geraten. Man hat ja den Vorstand gewechselt. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall klar, dass irgendwoher Verkaufsdruck kommt. Und zwar schon seit vielen, vielen Wochen. Vielleicht sehen wir gerade noch mal, ich habe einen Vergleichschart mitgebracht mit dem Bitcoin. Da sieht man es noch mal. Der Bitcoin und die Bitcoin Group sind lange Zeit parallel gelaufen und dann so ab Mitte November, es war ziemlich genau der Zeitpunkt, an dem der Vorstand zurückgetreten ist oder gegangen ist, man hat jetzt mittlerweile einen neuen Vorstand, ist die Bitcoin Group gefallen, der Bitcoin ist sogar weiter gestiegen erst, also im letzten halben Jahr der Bitcoin minus 26% in einer Zeit, wo der Bitcoin um 54% zugelegt hat. Und das ist schon merkwürdig, man hat jetzt gerade noch mal vor wenigen Tagen noch mal seine Bitcoin-Bestände bestätigt. Also Fakt ist, die Bitcoin-Bestände, wenn sie denn so stimmen, müssen sie ja, sonst würde man das nicht veröffentlichen, haben einen Gegenwert von ungefähr 62 Euro pro Aktie. Die Aktie steht bei 38. Also 40% Abgeld zum Eigenbestand an Bitcoin und Ethereum. Woher das kommt, wie gesagt, man kann nur mutmaßen, woher dieser Verkaufsdruck kommt. Ob vielleicht tatsächlich die ehemalige Vorstand Aktien verkauft, vielleicht sind diese Bitcoin auch irgendwo gar nicht mehr greifbar? Ich habe keine Ahnung. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, jetzt unbedingt rein, denn irgendwas scheint da nicht zu passen. Und was immer es ist, auch hier würde ich sagen, lieber den Bitcoin direkt kaufen als die Bitcoin Group.
Dann schauen wir mal auf die Automobilbranche. BYD als ersten Wert aus dem Sektor. Da hat Goldman Sachs das Kursziel angehoben auf umgerechnet 51 Euro. Ist man gar nicht so weit von entfernt.
Ja.
Glück weit schon noch, aber
es gibt aber auch deutlich höhere Kursziele. Also es gibt Kursziele im Bereich 80 Euro von der City zum Beispiel. Es haben jetzt viele Analysten sich positiv gemeldet, nachdem ja BYD ihr God's Eye-System vorgestellt haben, also das Fahrassistenzsystem. Level 2, was man kostenlos in fast alle Fahrzeuge einbauen wird. Und das sagen die Analysten einheitlich, sehe ich auch so, wird die Verkaufszahlen weiter antreiben. Man hat ja im letzten Jahr durch Preissenkung versucht, seine Marktanteile zu erhalten oder sogar noch auszubauen. Das hat funktioniert. Und jetzt sagt man, okay, wir halten die Preise konstant und geben eben mehr Features in die Autos rein, was auch funktioniert. Ja, das kam gut an der Börse, bei den Analysten, bei den Kunden sowieso. Und daher auch dieser massive Ausbruch. Und wenn man mal sieht, die Aktie ist so stark gestiegen, aber konsolidiert jetzt quasi noch immer weiter nach oben, das ist schon ein gutes Zeichen. Und wir kennen den Langfristchart, es gab ja schon mal so einen Anstieg im Jahr 2020, als die Aktie sich innerhalb weniger Monate verdreifacht hat. Damals war der Aufhänger das neue Batteriesystem, die Blade Battery. Und jetzt eben God's Eye als Kurstreiber. Und ich glaube, das ist auch noch nicht das letzte Wort gewesen.
Man bekommt trotzdem immer mehr Konkurrenz, beziehungsweise XPeng rückt einem, naja gut, auf die Pelle. Da ist schon noch viel Platz dazwischen, aber zumindest baut man hier die Anteile, die Verkäufe immer weiter aus.
Absolut, also BYD hat natürlich auch Konkurrenz. Man hat jetzt auch ein bisschen Marktanteile verloren im Januar, auch zu Lasten. Also XPeng ist einer der Firmen, die da massiv aufgeholt haben mit einem Wachstum von zuletzt über 200%. Und XPeng geht so ein bisschen den Weg von Tesla, dass man eben nicht nur auf Elektroautos setzt, sondern man macht auch Roboter, man macht seinen eigenen KI-Chips, man hat jetzt das eigene KI-Auto vorgestellt und das kommt bei den Kunden gut an. Die Verkaufszahlen sind wirklich in die Höhe geschnellt. Im Januar gab es einen Rücksetzer, was aber vollkommen normal ist. Der Januar ist grundsätzlich ein sehr schwacher Monat, gerade in China bei den Autoverkäufen. Aber das ist schon sehr dynamisch gewesen. Wenn man sieht, die letzten Jahre waren die Verkaufszahlen relativ konstant. Aber jetzt hat man zwei richtig gute Modelle, den P7 Plus und den Mona 03, zwei Limousinen, so ungefähr Tesla Model 3 ähnlich, aber für den halben Preis. Und das kommt offenbar doch sehr gut an.
Mit BYD, die spielen vielleicht noch in einer anderen Liga, aber man kann sich mit Li Auto doch vergleichen.
Genau. Also BYD fährt in China ganz weit vorne weg. Verkaufszahlen im Monat waren, glaube ich, im Januar 300.000, im Vergleich Xiaopeng 30.000, also ein Zehntel. Dennoch hat man mit diesen 30.000, die man im Januar hatte, Li Auto überholt, die lange Zeit die Nummer zwei waren und hatten sich so ein bisschen abgesetzt im Jahr 23, aber jetzt tatsächlich ist Xiaopeng wieder die Nummer zwei auf dem chinesischen Automarkt von den chinesischen Herstellern.
Ja, wir können auf die jährlichen Auslieferungen auch nochmal gucken, bei Xiaopeng jetzt. Allein bei Xiaopeng und auch was jetzt dieses Jahr erwartet wird.
Genau, da sieht man, die Verkaufszahlen haben sich eigentlich ganz solide entwickelt, aber in diesem Jahr, sagt zumindest die Deutsche Bank, könnten sich verdoppeln oder mehr als verdoppeln sogar von 190.000 auf 400.000 und da ist man zwar immer noch erst auf dem Niveau, was BYD in einem Monat verkauft, aber tatsächlich, das Wachstum ist immens und man ist auch drauf und dran oder man ist dabei, auch seine Auslandspräsenz zu erhöhen. Von 30 Ländern will man diesen Jahr auf 60 Länder kommen, in denen man seine Autos verkauft. Man will vor allen Dingen auch technologisch weiterkommen. Noch in diesem Jahr soll Level 3 angeboten werden. Das heißt, es ist dann quasi vollautonomes Fahren. Hier sieht man nochmal den P7. Das ist dieses KI-Auto mit eben sehr modernen Fahrassistenzsystemen, auch mit KI-Funktionen im Cockpit. Also da ist man schon sehr flott unterwegs und auch auf einem sehr hohen technologischen Level. Ach genau, und das hier ist noch, ich habe es glaube ich schon mal gezeigt vor ein paar Monaten, dieses Auto, was hinten drin eine Drohne hat, die dann rausfährt und mit der man dann, wenn man im Stau steht, einfach mal eben weiterfliegen kann. Und das Spannende ist, kostet ungefähr $260.000, finde ich jetzt eigentlich für 2 in 1 einen ganz fairen Preis. Und ist schon 3.000 Mal vorbestellt und ab 2026, also im nächsten Jahr, sollen die ersten ausgeliefert werden.
Das wird spannend.
Hätte ich auch mal wohl Lust drauf auf so ein...
Müsste man mal Test fahren, fliegen.
Genau.
Dann schon mal auf Tesla. Da gab es hingegen einen Absatzeinbruch.
Also, wir sehen noch den Langfristchart.
Ach ja, ich vergesse mal die Langfristcharts.
Da sieht man nämlich tatsächlich, also während BYD auf Rekordhoch ist, Xiaopeng davon, ich will nicht sagen Lichtjahre entfernt, aber wir waren in der Spitze mal bei $75 und sind jetzt gerade bei 19. Man sieht hier so einen schönen Aufwärtstrend und ich bin auch ganz froh, dass ich in meinem Report die Aktie vor im November empfohlen habe mit, ich glaube so 12, $13, also jetzt 50% im Plus, auch ein Hebelprodukt drauf empfohlen und ich glaube, dass wenn jetzt hier diese Marke so um die 20 rausgenommen wird, dann ist der Weg frei in Richtung der alten Höchststände, die wir 21 kurz nach dem Börsengang mal erreicht hatten. Also macht sich richtig gut, die Aktie und die Firma sowieso. Spannende Geschichte.
Dann schauen wir jetzt auf Tesla und wir müssen über die Absatzeinbrüche in Europa sprechen. Recht deutlich, lag das jetzt an den Modellen, an dem Mangel an neuen Modellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Sie sehen was mal. Also erstmal zwei Grafiken. Da kann man mal sehen, wie man auch Grafiken unterschiedlich darstellen kann. Da sieht man die einzelnen Hersteller und die Januar-Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Da fällt auf, Tesla -50%, massiver Einbruch, weniger als 10.000 Autos verkauft in ganz Europa in einem Monat, ist wirklich wenig. Auch Mitsubishi, Honda, andere haben auch gelitten. Es gab ein paar kleine Gewinner. Volkswagen interessanterweise auch mit 5% mehr Absatz und SAIC, übrigens Chinesen, mit dem größten Zuwachs. Ich weiß allerdings nicht, von welchem Niveau aus.
Von 2 auf 3.
Ja, wahrscheinlich. Also wirklich dramatisch, 45%. Wenn man mal eine andere Grafik anschaut, genau, da sieht man nämlich, dass die Verkaufszahlen in Europa in den letzten 2 Jahren eigentlich, oder ja, 2 Jahre sind es, relativ konstant waren, immer mit großen Schwankungen. Und immer gerade der Januar 23, 24 war ein schwacher Monat. Klar, jetzt sieht man natürlich hier schon die beiden Werte sind schon unterschiedlich. 45% ist natürlich schon ein massiver Rückgang. Und jetzt kommen einige, ich habe gerade noch mal in den Spiegel gelesen, Tesla vom Erfolgsmodell zur Ramschware als Headline. Und die Begründung ist für den Spiegel ganz klar, die Verkaufszahlen sind eingebrochen, weil Elon Musk sich zu viel auf Twitter engagiert, sich in den deutschen Wahlkampf einmischt, jetzt die US-Regierungsausgaben kürzen will. Das alles drückt auf die Verkaufszahlen. Niemand möchte mehr einen Tesla haben. Alle wollen nur noch weg von Tesla. Tesla soll boykottiert werden. Ist natürlich was dran. Aber ob das jetzt für diesen Einbruch gesorgt hat, glaube ich nicht. Denn es gibt noch einen zweiten Faktor, der viel wichtiger ist. Das größte Erfolgsmodell von Tesla ist das Model Y, das die größten Verkaufszahlen hat. Und da gab es jetzt ein Update, ein neues Modell mit leicht veränderter Optik, mit neuen Funktionen. Und dieses Modell, das wurde bekannt, glaube ich, im November und wird erst ausgeliefert ab Februar. Das heißt, im Januar konnte man nur das alte Modell kaufen. Und wer kauft ein altes Modell, wenn er weiß, es kommt in 2 Monaten ein neues? Und das war verantwortlich hauptsächlich für den Einbruch in Europa. Und nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. So, jetzt gibt es das neue Model Y, wird ab Februar ausgeliefert.
Da müssen die Zahlen jetzt ja dann.
Also sag mal im Februar noch nicht, aber ab März müssen die Zahlen auch wieder passen. Hier sieht man es nochmal vorne mit der durchgezogenen Lichtleiste, hinten eine Lichtleiste. Also schon deutlich verändert. Und
ist das alte denn günstiger? Also war das im Januar günstiger?
Nee, war nicht so sehr.
Weil das ist ja manchmal, wenn man iPhone 16 kommt, dann kauft man auch das 15er, weil das dann deutlich günstiger ist.
Es gibt jetzt noch so ein paar einzelne Exemplare, die man jetzt kaufen kann von dem alten, aber bestellen kann man jetzt nur noch das neue.
Ja, dann schauen wir mal, wie die Zahlen sich dann in den nächsten Monaten weiterentwickeln und schauen jetzt mal auf Volkswagen. Oder wolltest du noch
so testen? Ja, man sieht schon, also die Aktie ist vom Hoch jetzt über 30% gefallen. Es gab verschiedene Gründe. Klar, vielleicht ist sie einfach zu stark gestiegen in dieser Trump-Euphorie. Aber vielleicht ging es jetzt auch zu weit nach unten. Es gab, wie gesagt, schlechte Verkaufszahlen. Dann ist ein bisschen die KI-Fantasie ja geschwunden und das hat ja den Kurs auch mit nach oben getrieben. Das ist jetzt eben auch wieder rausgegangen. Aber ich glaube, jetzt sind wir langsam mal wieder auf dem Niveau, wo es durchaus Sinn macht oder interessant wird, da mal wieder einen Bein reinzustellen. Denn die Story von Tesla ist vollkommen intakt. Die Roboter-Fantasie, die autonome Fahren-Fantasie. Man hat jetzt in China auch FSD freigegeben. Allerdings, und das ist so ein bisschen der Haken, verlangt Tesla für sein FSD ja Geld, $9,000 umgerechnet, während tatsächlich BYD und auch XPeng und andere diese Fahrassistenzsysteme gratis vergeben. Also da muss sich Tesla noch was überlegen. Aber vielleicht würde ich trotzdem das Ganze erstmal anschauen, wo die Aktie jetzt mal einen Boden findet. Derweil ist übrigens Elon Musk $100 Milliarden ärmer geworden. 100 Milliarden verloren und trotzdem noch reichster Mann der Welt. Nicht schlecht, ne? 380 Milliarden hat er immer noch. Ja, Börsen wieder unter 1 Billion. Aber die Story ist intakt und daran werden auch die Twitter-Aktivitäten von Elon Musk relativ wenig ändern, glaube ich.
Ja, wir werden es weiter verfolgen. Volkswagen, wir haben sie unter den einzigen drei Zugewinnern gesehen im Januar, in Europa zumindest. Und auch die Aktie hat jetzt seit diesem Jahr oder auch schon Ende des letzten Jahres einen Lauf.
Also ja, echt ganz, ganz erstaunlich. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, klar, dass man nach diesem Abwärtstrend sich mal wieder erholt. Ist ganz normal, dass Aktien auch mal wieder dann so ein Zwischenhoch einsetzen. Aber immerhin von 80 jetzt auf 105, das ist schon ganz ordentlich. Und tatsächlich die Verkaufszahlen, gerade in Europa, können sich sehen lassen. Auch in Deutschland im Januar hatten wir ganz erstaunliche Zahlen, wieder 25% Elektroautoanteil, davon allerdings nur 17% rein elektrisch und ungefähr 9% Plug-in-Hybride. Aber trotzdem, wir hatten schon viel schlechtere Zahlen, wie man gleich im nächsten Bild sieht. Genau. Da sieht man tatsächlich, das sind die wilden Schwünge. Das Grüne sind die Elektroautos, also elektrisch und Plug-in-Hybrid ist hellgrün. Da hatten wir ja immer durch so Vorzieheffekte solche Spitzen, aber wir hatten immer so Marktanteile von über 20%. Dann gab es diesen massiven Einbruch Anfang 2024, nachdem die Autoförderung gekappt worden ist. Dann ging es runter auf unter 20, aber jetzt sehen wir so eine leichte Erholung. Die E-Auto-Zahlen steigen langsam wieder an, auch in Deutschland.
Da haben wir auch noch dazu haben wir auch noch eine Grafik.
Genau, jetzt wird es interessant. Wir hatten ja also das meistverkaufte Modell, Elektroautomodell im Januar 2024 in Deutschland war der ID.7 von Volkswagen. Steht bei uns auf dem Hof, glaube ich sogar.
Auch schon gesehen, ja.
Ja. Und das vor dem Skoda, nochmal VW, nochmal VW. Cupra ist auch Volkswagen, Audi auch Volkswagen. Das heißt, die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze gehen alle an Volkswagen, an die Volkswagen-Gruppe. Und das Model Y tatsächlich sehr schwach, war monatelang der Verkaufsschlager in Deutschland. Wie gesagt, das alte Model Y nur noch bei 979 Verkäufen. Und ja, In Europa oder Deutschland ist Volkswagen ganz vorne dabei. Aber jetzt kommt das Aber. So, jetzt kommen die, der VW ID.7 wird in China schon verkauft seit November 23, also schon seit über einem Jahr. In Deutschland ist er relativ neu und hatte einen riesen Erfolg, teilweise über 2000 Autos im Monat verkauft. Dann hat man sich so eingependelt, so 500 bis 900, was natürlich jetzt auf einem Markt, der um den Faktor X größer ist als der deutsche Markt. In Deutschland haben wir gerade gesehen, 3000 im Monat. Hier haben wir ein paar hundert. Das ist natürlich schon sehr wenig. Und jetzt kam die große Überraschung. Im Januar hat Volkswagen 9 ID.7 verkauft. 9? Ja, 9. Das ist kein Fehler. Es ist tatsächlich 9.
Okay, weiß man, warum ist jetzt plötzlich? Nee.
Das Problem ist einfach, dass die Konkurrenz so viel mehr kann. Also die Autos von XPeng, BYD sind von der Ausstattung her besser, sind günstiger. Und da muss man sich schon fragen, wer dann noch ein ID.7 kauft. Volkswagen hat einen Imageverlust in China, der ist schon wirklich dramatisch. Die Autos sind einfach altbacken, verkaufen sie nicht mehr. Und wie man sieht, wo nicht mehr stimmt ja nicht. 9 ist ja nicht.
Deutsche Auswanderer.
Wie hat doch der Hübsch-Stevens gesagt, die 9 muss stehen. Nee, die 0.
Ja.
Aber 9.
Wie auch immer. Ja,
auf jeden Fall würde ich jetzt da nicht unbedingt drauf springen. Klar, es ist ein schöner Trend mittlerweile, der kann durchaus noch anhalten, aber wenn Volkswagen es schafft, aufzuholen, man hat ja auch eine Kooperation mit XPeng unter anderem, jetzt hat man eine neue Kooperation mit CATL in China, mit dem größten Batteriehersteller, was sicherlich Sinn macht, denn ich komme nur über günstige Batterien zu hochwertigen und günstigen Elektroautos. Man ist da auf einem richtigen Weg, aber BYD hat selber gesagt, man hat 3 bis 5 Jahre Vorsprung. Und diesen Vorsprung wieder aufzuholen im Bereich Elektroautos wird schon extrem schwierig.
Das waren die Schlussworte für heute. Keine wirklich schönen, zumindest für Volkswagen, aber ja. Wir schauen, wie sich es weiterentwickelt. Da kann man sich für deinen Newsletter
für den Börsendienst. Wenn man Geld verdienen will, dann kann man den bestellen, ja.
Genau. Stimmt, eben, das ist dein Börsenbrief. Es gibt auch den Newsletter, der ist kostenlos, Börsenbrief natürlich nicht.
Genau.
Das war's für heute. Schön, dass du da warst. Danke für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.